Können Sie noch mal ein bisschen näher auf Kafka als den eigentlichen Epiker der Moderne eingehen? Das
ja, das wollte ich tun, ja, etwas später, werden wir mal sagen. Eben in Bezug auf Lukas und solche Geschichten, also im Kontext dieses. Aber ich denke, das ist ja mehr oder weniger offensichtlich, ja, was da, warum Kafka der einzige Epiker ist, ja. Wenn man sieht, wie Schloss und Prozess, wie sie eingeteilt sind, ja, dann Max Brod, der damals Kafkas Schriften herausgegeben hat, hat schon bemerkt, dass man im Grunde alles, was man in der Welt finden kann, in diesen Romanen abgebildet sieht. Ja? Vor allem alle Oppositionen zwischen innen und außen. Und zwar, man kommt mal von innen nach außen im Prozess, man kommt von außen nach innen, ja, in Schloss. Dann alle Riten des Übergangs, dann alle Figuren des sozusagen Eingangs und Ausgangs, also alles, was der ganze Heldenweg, also alle Stationen eines Heldenlebens, in der Suche nach Wahrheit, einmal in der Suche nach dem Zugang zur Wahrheit, also im Schloss, und einmal als Ausbruch, ja, nicht wahr, Prozess, aus der Enge des eigenen Lebens, in der Suche nach einem endgültigen Urteil, nach einem Gottesurteil, im Prozess. Also alle diese Figuren sind nachgebildet, sind alle da. Und die Suche nach der Wahrheit, also die Wahrheit, die in beiden Formen, die Wahrheit des Ausbruchs und die Wahrheit des Eindringens, ja, also alle diese Grundformen der Wahrheit, die sind alle abgebildet. Das ist ja genauso in Metamorphosen, in allen Geschichten von Kafka. Entweder sitze ich in der Enge und gehe nach draußen und versuche sozusagen von außen zu sehen, was mit mir passiert, oder in draußen eine Antwort finden in Amerika, oder ich bin draußen und ich weiß nicht, was im Inneren passiert und so weiter. Nun, alle diese Stationen sind durchgestiegen, alle Riten sind vollzogen und der eigentliche Gestus oder eigentliche Triebkraft für diese Bewegung des Helden überhaupt ist die Suche nach der Wahrheit. Also das Held interessiert sich für sonst nichts mehr. Er hat keine Psychologie, hat keinen Namen, er hat keinen Status in der Gesellschaft, völlig in der Gesellschaft nicht verankert. Er hat keinen Beruf, Beruf ist zwar angegeben, aber nicht ausgeübt. Der Held befindet sich in der Unmöglichkeit, seinen Beruf auszuüben. Er ist eben nicht integriert in die verfassungsmäßige Ordnung, und das ist das Problem für ihn. Ja? Er sucht nach der Antwort, wo er Antrag stellen soll. Ja? Wie prozessiert er überhaupt? Also, das heißt, Kafka hat einen Weg gefunden, den Helden in einer Außenposition in Bezug auf die verfassungsmäßige Ordnung selbst zu setzen. Und zwar dadurch, dass er sozusagen diesen Helden in einer Situation platziert hat, wo er sich als Fremder bewegt, durch ein Unverständnis. Ja? Sozusagen im Unterschied zu allen anderen, die ja wissen, was diese verfassungsmäßige Ordnung ist, weiß er das nicht. Er versucht das irgendwie herauszufinden und für sich selbst zu klären. Das ist das, was wir generell als Verfremdung bezeichnen. Und was bei allen anderen Autoren des 20. Jahrhunderts immer noch partiell gelungen ist. Wir nehmen Brecht, wir nehmen Beckett und viele andere. Sie alle arbeiten mit Verfremdung. Das heißt, sie arbeiten alle mit folgender Situation. Die vertraute verfassungsmäßige Ordnung, die vertraute Modernität der Moderne, wird plötzlich als völlig unvertraut, unklar und äußerlich dargestellt durch einen künstlerischen Angriff. Das ist bei Kafka auch der Fall. Diese Verwandlung in ein Insekt zum Beispiel, so, das ist so ein Kunstgriff. Oft ist es diese Situation mit Film eben, dass der Alien plötzlich inmitten der, sozusagen in einem Menschen zu agieren beginnt. Oft ist es so eine merkwürdige Entdeckung, dass alles durch eine Sekte zum Beispiel kontrolliert wird. Und dann bekommen alle Zeichen des Normalen einen anderen Sinn und so weiter und so fort. Die unglaubliche Entdeckung von Kafka besteht darin, dass er dieses Unverständnis nicht motiviert. Das heißt, Kafka bietet das einzige Beispiel eines Helden, der schlicht und einfach die Wirklichkeit nicht versteht. Er, und zwar sich ständig im redlichen Bemühen befindet, zu verstehen, wie man das macht, ja? Wie man Anträge stellt, wie man das alles organisiert, wie man mit den Frauen so spricht, das fragt immer, wie man mit der Frau spricht, dass sie einen verstehen und irgendwie Gefühle für ihn entdecken und so weiter. Also wie macht man das? Ja? Ist jemand da plötzlich entdeckt, dass er diese Fähigkeiten gar nicht hat. Ja? Er hat sozusagen, Hegel geht davon aus, dass jemand, der in einer verfassungsmäßigen Ordnung aufgewachsen ist, in einer christlichen Gemeinde, sagt er. Und da sagt er an vielen Stellen explizit, eine gewisse Geschicklichkeit, eine gewisse Fähigkeit erwirbt, mit dieser Ordnung umzugehen. Ja? Er ist nie in einer Situation der Unwissenheit. Er ist sozusagen mit der Muttermilch ist er schon da. Man kann ja sicherlich sagen, na gut, Kafka ist sozusagen ein Jude, der noch dazu in einer fremden Sprache schreibt, also auf Deutsch, und zwar in einer Umgebung, für die diese Sprache auch wiederum fremd ist, also tschechische Umgebung. Also es gibt sehr, sehr viele Ebenen der Entfernung. Aber ich glaube, es ist keine Erklärung. Es ist keine Erklärung. Es ist vielleicht eine psychologische Erklärung, aber es ist keine strukturelle Erklärung. Strukturelle Erklärung ist einfach, dass Kafka diesen schwachen Punkt entdeckt hat, durch die Analyse. Er hat sich wirklich gefragt, na und wenn nicht, wenn ja, dann ist es okay. Ja? Wenn man versteht, ja, wie man das macht, dann ist es okay. Aber wenn man das nicht versteht, was passiert da? Und es ist bekannt, dass Kafka die ganze Zeit gelacht hat. Er hat sehr oft, er wollte zwar alles vernichten, geschrieben, aber er hat ständig vorgelesen. Und er hat so Abende organisiert, wo er stundenlang vorgelesen hat. Und die ganze Zeit wahnsinnig gelacht. Und an vielen Stellen konnte er von Lachen gar nicht weiterlesen. Also das war für ihn eine sehr unterhaltsame Hypothese, über die er wirklich gelacht hat. Eine witzige Hypothese, die uns jetzt nachhinein als die einzig zutreffende zeigt. Ja, das ist wirklich, er hat es begriffen. Er hat wirklich entdeckt, der schwache Punkt. Dass man auf der Ebene, sagen wir, Er hat den Konsum entdeckt, ja, wenn man will. Er hat die Frage nach dem Gebrauch gestellt. Er steht in dieser ganzen Ebene und in dieser ganzen Linie wie Wittgenstein. Ja? Der Wittgenstein, das war diese österreichische Schule, die ihn dazu gebracht hat. Nachdem er die Kinder in einer österreichischen Schule sozusagen versucht hat, Mathematik beizubringen, und dann musste sie schlagen, ja, dieser Schüler, und entlassen wurde deswegen und musste Österreich verlassen, hat er sich wirklich, das war für ihn Schock, ja, weil er hat immer gedacht, irgendetwas muss man doch verstehen, ja. Und dann geht er in ein Dorf und denkt in diese Schule und sie verstehen leider gar nichts. Ja. Und dann stellt sich die Frage, und wie ist es, wenn man überhaupt nichts versteht? Also wenn man die Sprache hat und Mathematik hat und das alles hat, aber man weiß nicht, wie man das spricht. Ja? Irgendwie funktioniert es nicht. Man macht das nicht richtig. Ja? Und zwar alles, nicht nur dieses oder jenes, ja, wie bei Brecht oder bei, sondern alles. Also wie konsumiert man die Kultur? Ich denke, das war eine große Entdeckung, das ist die Entdeckung des Konsums. Die Entdeckung, die nach wie vor uns beschäftigt. Auf der Ebene der Produktion, okay. Auf der Ebene der Systeme, okay. Und so weiter. Aber wie macht man das? Ja, das ist die Frage, die man sich stellt, ja, wenn man in einem Hotel zum Beispiel ist, so, also als viele Reisende weiß man das, kommt man in ein Hotel und plötzlich man versteht, man weiß nicht, wie irgendwo in einer amerikanischen Kleinstadt oder so, wie man Fernsehen bedient, wo soll man eigentlich drücken, auf welche Taste, wie funktioniert das Gerät überhaupt, ja? Also wie läuft das, ja? Wie läuft das insgesamt, nicht das oder jenes, aber insgesamt. Und so ein Konsument in einer Welt, in der diese Erfahrung wirklich wächst, ja. Ich weiß zum Beispiel, na gut, ich bin vielleicht auch eine Ausnahmefall, ja. Weil ich weiß nicht, wie man 99% der Geräte bedient. Ja. Habe ich keine Ahnung. Und ich habe keinen Führerschein. Ja, so. Ich kann eine Bank dieser Form nicht ausfüllen. Ich habe es nie gemacht. Und so, aber es ist noch eine partielle Erfahrung. Ich denke aber, dass diese Erfahrung wächst und wächst. Dass wir mehr und mehr mit Geräten zu tun haben, mit Objekten zu tun haben, mit Zusammenhängen zu tun haben, die wir entweder gar nicht verstehen und gar nicht wissen, wie man das konsumiert. Man geht in einen Laden, ja? Man geht in ein Geschäft, irgendwo in Japan zum Beispiel. Ja? Auf den ersten Blick, also ist ein Geschäft in Tokio wie jeder andere Geschäft, und irgendwann versteht man, dass man das irgendwie nicht benutzen kann. Man weiß sogar nicht, wie man Reis kriegt. Also, ja, was man damit macht. Und unsere Supermärkte aber sind auch so. Die meisten Dinge zum Beispiel, die da überhaupt liegen, man weiß nicht, wie man das bedienen soll. Und was sie überhaupt gut sind. Und unter welchen Bedingungen. Diese kafkianische Erfahrung sammelt sich. Ja. Als Konsument.
Ich wollte eigentlich fragen, vorher hat es sich ja eher so angehört, als ob die Ordnung vorgängig wäre, wenn der Ausnahmezustand irgendwie herrscht und er hält, die Ordnung wieder etabliert oder dass die Unordnung austreibt und dann die Ordnung von allein wiederkommt oder so. Und bei Kafka wäre es ja dann eher so, dass die Ordnung keine Ordnung ist und dass solange die Ordnung keine Ordnung ist, dann gibt es auch nichts zu tun von Held, weil er quasi die fiktionale Erzählung nicht mehr nachvollziehen kann, wie die Unordnung ausgetrieben wird, weil die Unordnung allgegenwärtig ist. Oder, ja. Oder es keine Ordnung gibt, die die Unordnung ersetzen kann, weil die neue Ordnung genauso unverständlich wäre wie die alte Unordnung. Oder so. Und insofern verwundert mich, dass Hegel auf die Figur des Helden zurückgreift, weil er auch an einer anderen Stelle gemeint hat, dass die gesamte Schwäche der Schwachen würde doch keine Ordnung bilden. Also die Ordnung ist eigentlich bei Hegel nie ein Gegenstand. Also es ist schwierig, also ist die Ordnung bei Hegel ein Gegenstand, die jemand herbeirufen kann, also er hat sie ihre Genese in der heldischen Subjektivität, oder hat sie überhaupt gar nichts Subjektives an sich, sondern, oder Menschliches an sich, sondern sie ist einfach völlig anderen Ursprungs und der Held macht sie quasi nur, serviert sie nur menschengemäß.
Es ist so. Zunächst einmal, Hegel denkt absolut auf der Seite der Produktion. Ja, es ist ein Denken, das nicht erinnert. Er interessiert sich nicht für den Konsum und sieht den Menschen nicht als Konsumenten. Die Entdeckung des Menschen als Konsumenten ist die Entdeckung von Kafka und Entdeckung von Wittgenstein, also von diesem Leben. Wo die Frage wirklich gestellt wird, wie konsumiere ich die Welt, in der ich lebe? Und das ist die Frage, die letztendlich zur 68er Revolution des Konsumenten gegen den Produzenten geführt hat. Weil der 68er war sozusagen eine Masse der Konsumenten, die plötzlich sich gefragt haben, wie konsumiere ich das alles? Ja? Wie kann ich sozusagen, wie kann ich Spaß haben? Ja? Wie kann ich Freude haben in einer Welt der Produktion, wo ich eigentlich nichts anderes will als konsumieren? Und das beginnt im 20. Jahrhundert, das ist die Problematik des Konsums im Jahr des 20. Jahrhunderts. Hegel ist ein Denker des 19. Jahrhunderts, wie Marx und so weiter. Das heißt, er denkt alles auf der Seite der Produktion. Und dann fragt er sich, wie die Produktion der Ordnung überhaupt zustande kommt. Und da gibt es für ihn zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist durch den Hegel. Das heißt, durch einen Menschen, der in seinem eigenen Geist das Gesetz hat. Ein solcher Held setzt dieses Gesetz durch. Das ist seine Aktion. In Bezug auf diese Figur kann man drei Personen annehmen. Entweder du bist auch ein Held, oder du unterwirfst dich, oder du bist ein Zuschauer. Als Drama. Die zweite Variante ist aber Christentum. Christentum ist keine heldenhafte, sondern wie Hegel gesagt, eine offenbarte Religion. Das heißt, der Mensch ist nicht der Autor seines Gesetzes. Es produziert dieses Gesetz selbst nicht, sondern er kommuniziert dieses Gesetz. Ja, der Mensch ist derjenige als Christus, der das Gesetz nicht produziert, sondern offenbart. Produziert hat das Gesetz Gott allein. Ja, ist das Allgemeine. Das heißt, das Allgemeine, das Gesetz kann entweder Ursprung im Menschen selbst haben, das ist vorchristlich. Oder das Gesetz ist das Allgemeine selbst und wird durch den Menschen nur kommuniziert. Aber in beiden Fällen wird nur gefragt, wie kommt das Gesetz in die Welt? Kommt das Gesetz in die Welt durch die Produktion, menschliche Produktion? Durch die Einbildungskraft des Heldens, dann diese Einbildungskraft in der Realität durchsetzt, als seine private Utopie sozusagen, marxistisch. Da kommen alle diese Geschichten, ja, von dieser Figur. Also der Held hat eine Utopie und setzt diese Utopie revolutionär, umstürzlerisch in der Wirklichkeit durch, bringt sein Gesetz, bringt seine Utopie und realisiert sie in der Wirklichkeit. Oder er fühlt sich dazu unfähig und kann nur das Gesetz kommunizieren, das seine Kräfte und seine Emotionen übersteigt. Er kann nur sagen, was dieses Gesetz ist, aber er kann dieses Gesetz nicht erfinden. In beiden Fällen aber wird gefragt, wie kommt das Gesetz in die Welt und wird nicht gefragt, wie wird dieses Gesetz konsumiert. Ja, der Zuschauer ist nur Zuschauer dieser Taten, ja? Aber nicht derjenige, der irgendwie mit diesen Gesetzen umgehen soll. Und so kann man sagen, dass kafkianische Held, wenn man will, ist ein konsumierender Kunstzuschauer. Ja? Es ist ein Zuschauer, der in dieser Welt versetzt wird, betrachtet sie, konsumiert sie und entdeckt sie als jemanden, der große Schwierigkeiten damit hat. Ja? Der wird Zuschauer zum Helden. Ja, der Zuschauer ist sozusagen der letzte Avatar des Heldenhaften. Zuschauer ist derjenige, der allein und für sich selbst die Frage stellt, nicht wie er die Welt produziert, sondern wie er die Welt konsumiert. Und dazu, interessanterweise, gibt es keine Regeln. Das ist etwas, was im Kafka und Wittgenstein entdecken. Ja? Wittgenstein sagt, Regeln gibt es ja nur bei der Produktion. Zum Beispiel, wenn ich arbeite, weiß ich ja auch, wie die Sprache funktioniert. Ich benutze sie. Wenn ich aber am Sonntag, ja, sagt er, Philosophie ist eine Sonntagsbeschäftigung, ja, wenn ich in einem nicht tätigen, rein konsumierenden Zustand mich jetzt frage, was ist die Sprache? Was ist die Bedeutung der Worte? Ich benutze sie nicht praktisch, sondern ich konsumiere sie nur. Ja, also einer kontemplativen Einstellung heraus und gleichzeitig aber sozusagen gehe ich mit Erinnerung. Dann bin ich einfach ratlos, dann bin ich in einer absurden Welt, in der im Grunde keine Ahnung habe, wie ich mich zurechtfinde.
Ich würde
gerne
fragen, wie würden Sie dann
die
Möglichkeit einschätzen, sozusagen diese verfassungsmäßige Ordnung wieder abzuschaffen oder sozusagen? Also jetzt einerseits vielleicht in Bezug auf Hegel und andererseits dann vor allem in Bezug auf Kafka. Also würden Sie sagen, dass er eher sozusagen so eine ultimative zynische Distanz dazu schafft, die eigentlich das für immer dann stabilisiert? Oder würde es nicht sozusagen eine Erkenntnis bereithalten, die verwendet werden könnte wieder gegen die verfassungsmäßige Ordnung selber?
Also so, dass wie schon Heidegger gesagt hat, nur die Götter können uns retten, ja, nicht wahr? Oder nur die Aliens, ja, wenn man Independence Day sieht, nur die Aliens können uns retten. Das Problem ist, dass der Christentum hat den Menschen erledigt. Indem der Mensch als Christus zum Medium der verfassungsmäßige Ordnung geworden ist, ja, zum Medium der Verwaltung, ist er erledigt. Der Mensch kann es nicht. Der Mensch kann die verfassungsmäßige Ordnung nicht stürzen. Er kann sie vielleicht ersetzen, modifizieren, er kann sich so verhalten, er kann sie auf verschiedene Weise konsumieren. Zum Beispiel durch die Weigerung sozusagen einen Antrag zu stellen oder durch ich weiß nicht, Verwirrung. Ja, so. Aber kannst nicht abschaffen. Weil ein Mensch zu sein, bedeutet nichts anderes, als untertan zu sein. Ja, der Mensch, so wie er sich herausgebildet hat in der Moderne, hat von Anfang an eine Form, ja, eine menschliche Form. Ich glaube, was Foucault sehr gut synthetisiert hat, was wir übersehen ständig, ist, dass wenn wir über Menschen sprechen, der Mensch ist so ein Artefakt, er ist Selbstprodukt dieser Ordnung. Er ist eine Form, als Form, das schon diese Ordnung ankündigt durch sein Auftreten. Übrigens, es ist so tief in uns verankert, dass wir so etwas wie Verletzung der Menschenrechte und so weiter als etwas ganz Natürliches, Redewendung als ganz Natürliches sehen. Die ganze Menschenrechtsproblematik und so weiter hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir den Menschen nicht unmittelbar als Menschen erkennen. Ja? Als jemand, der unmittelbar als Mensch konstituiert ist, wiedererkennbar ist und als solche eine Abstraktion. Das heißt, er ist eine Figur, der hat so viele Rechte, so viele Pflichten, und so weiter und so fort. Ja. Der Mensch ist ursprünglich eingeschrieben in dieses System. Deswegen, wenn Sie etwas da ändern wollen, Menschen können Sie vergessen. Also der ist zum Beispiel kein Ausgangspunkt für irgendwelche Revolte dieser Art. Kann nicht sein.
Aber eben so etwas wie AI von Spielberg zum Beispiel.
Bitte?
So etwas wie Artificial Intelligence.
Von ja, ja, das geht schon. Wobei da große Schwierigkeiten gibt, ja. Da gibt es ja Schwierigkeiten.
Also man zu sagen, die Juden und die Aliens zusammen.
Ja, Juden und die Aliens. Aber es gibt gerade bei Juden, aber auch nicht Juden, gewisse Probleme damit. Und zwar schon Hegel sagt, das Problem ist, auch bei Aliens, ja. Aber er meinte Goethe, ja. Bei Goethe. Dass sie auch dazu tendieren, zu denken. Ja. Und wenn man überhaupt denkt, dann ist man schon drin. Ja, weil die verfassungsmäßige Ordnung ist die Ordnung der Vernunft schlechthin. Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich zum Beispiel falsche Gesetze hätte, unsinnige Gesetze, gegen sie kann man rebellieren, das ist kein Problem, weil sie unvernünftig sind. An dem Moment, an dem meine verfassungsmäßige Ordnung ist ja gleichzeitig auch eine vernünftige, und das ist die unsere. Das heißt, als vernünftiger offenbart, kann er gegen sie nicht kämpfen, auch wenn ich ein denkender Alien bin. Also nicht als Mensch bin ich sowieso verloren. Aber an dem Moment, an dem ich beginne zu denken, ist es schon aus. Ja. Deswegen, das Einzige, was uns retten kann, ist Actus Purus. Ja. Das heißt, wenn ich einfach agiere, ohne zu denken, Aktion direkt, ja, das ist eine alte Idee. Und es sind nur wenige Aliens. Es sind zum Beispiel Aliens in Mars Attacks, Independence Day, ja, zum Teil. Aber auch diese Aliens der Alien-Serie, sie denken nicht, sie agieren. Ja. Also sie sehen einen Menschen und töten ihn. Ohne überhaupt irgendwelche Gedanken darüber zu haben, in der Kommunikation. Weil an dem Moment, an dem sie in die Kommunikation eintreten würden, ja, dann würden sie gesagt, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ist der Grund und so. Könnte man das vielleicht nicht im Vertrag reden und so. Also alle diese Hammermasche, ja, über den gekommen spielen. Und du legst deinen Standpunkt da. Aber sie lassen für solche Geschichten, und das hat Heidegger gut gesehen, seine Zeit, sie lassen einfach keine Zeit. Ja? Sondern sie sehen sich und töten sich in diesem Augenblick. Ja? Dann, das wirkt. Ja? Weil dann gibt es keine Gründe. Dann ist der Einzige, was wirklich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und offenbarte Vernunft gesetzt werden kann, ist die pure physische, unreflektierte, unmotivierte Zerstörung. Das muss sein.
Also so ungefähr Apokalypse oder so.
Aber eben solche, ja? Nicht so jemand kommt ja und dann sagt, ich bringe Ihnen sozusagen das Schwert, wo sind hier sozusagen die Sünde. Und dann beginnt jemand so, ja, also beginnt die ganze Geschichte wieder. Nein, er muss einfach kommen und durch sein Kommen gleichsam alles vernichten, ohne nach dem Rechten und Linken zu sehen und zwischen Sünder und Gerechten zu unterscheiden. Also er muss das schnell tun. Er muss es tun, bevor überhaupt er auf die Idee kommt, irgendwelche Unterscheidungen zu treffen. Wenn diese Differenzen, ja, berühmte, sich noch nicht eingestellt haben, ja, er muss schneller agieren. Als sie da sind, weil sind sie da, ist er verloren, dann kommt der Ekritur, ja. Es muss schnell gemacht werden. Dann zeigt es. Aber die Menschen können nicht so schnell sein. Sogar die Götter, sobald sie denken, sind nicht so schnell. Ja. Weil sie zum Beispiel da gibt es diese berühmte Beschreibung der Verzögerung, ja, bei jedem denkenden Bakusser. Ja. Damit die Götter ihre, das ist der Schöpfung, ja, damit die Götter mit ihren Gegenständen, ihres Denkens überhaupt umgehen können, müssen sie diese Gegenstände zunächst einmal konstituieren. Und das ist dieser Zeitunterschied. Das ist dann schon heiratet. Schön. Und da sagt er, Husserl, ja, aus, so direkt, das gilt nicht nur für die Menschen, sondern für alle, die beginnen zu denken. Also denke, das ist das Problem.
Was wäre der denn für ein Held? Weil er hat ja quasi, ohne je drüber nachzudenken, also er ist ja quasi sozusagen die amerikanische Antwort auf den Held von Kafka, der das System auch nicht versteht, aber großen Erfolg hat.
Aber immer das Richtige tut, ja. Das ist ja... Das ist sozusagen der nächste... Das ist so der Konsument als Produzent, ja, oder was auch. Überhaupt sozusagen, der Konsument ist ein Idiot. Und Idiotie ist überhaupt ein Thema, sozusagen, der kommt gleich nach dem dämonischen Thema, also klassisches Thema. Von der Romantik war das Dämonische. Der Teufel ist derjenige, der immer Böses will und Gutes tut. Und zwar deswegen, weil er überhaupt irgendetwas tut. Der Teufel sozusagen lotet die Möglichkeiten des Kreativen aus. Ja, warum ist es gut? Er versucht immer sozusagen die Möglichkeit zu erweitern, weil er auch das tut, was verboten ist. Oder was die anderen nicht getan haben. Und dann entsteht so eine Produktionsmaschine, die letztendlich die Vernunft offenbart. Ja, die letztendlich alles das zeigt, was gemacht werden kann. Nicht nur das, was gemacht wurde und gemacht wird, sondern alles, was gemacht werden kann. Also das Teuflische, das Diabolische ist das Dialektische gleichzeitig. Und das Dialektische ist das, was vom Faktischen zur Möglichkeiten aufsteigt und die Vernunft in ihre eigenste, aber allumfassende Möglichkeit aufsteigt. Jetzt, was ist ja ein idealer Konsument, der teuflische Konsument sozusagen? Das ist der Idiot, der Schwarzsinnige, der überhaupt nicht versteht, eben wie man das alles bedient. Und auf diese Weise bedient er alles falsch und erweitert das Repertoire der möglichen Konsums. Ja. Das ist ja typisch, diese sozusagen Schwarzsinnigkeit des Künstlers, ja, der immer sozusagen alle Medien und Mittel falsch bedient. Ja. Er weiß nicht, wie man damit richtig umgeht. Ja. Ein guter Künstler weiß, dass man so die Dame so richtig so zeigen kann und so, dann bekommt er einen Preis. Aber der Cézanne weiß das nicht, der macht irgendwie alles falsch. Ja. Und so. Also das ist eben dieser Punkt. Und Forrest Gump ist tatsächlich dieser amerikanische Dichter, da haben Sie Angst mit, der versteht diese Zivilisation nicht. Ja. Er benutzt sich nicht richtig. Und indem sie nicht richtig benutzt, als falsch verwendet, ja, erschafft es, ja, erweitert die Möglichkeiten dieser Zivilisation und öffnet die Möglichkeit ihrer sozusagen menschlichen, ja, also besseren Nutzung, ja, so wie Teufel das und das der Erholung gemacht. Ja, profan. Ja, das Profane überhaupt, das Thema des Profanen. Für das 20. Jahrhundert das zentrale Thema. Das Nichtwissen, das Nichtkenntnis. Na gut. Ich glaube, wir sind fertig. Zunächst einmal Niederwelt und ihre mögliche Abschaffung. Und morgen kommt. Und dann, wie gesagt, was ist 26. für ein Wochentag geworden?
Ein Sonntag.
Ah, gut. Dann geht es sozusagen am 27. wieder los.